Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Mit Marina Schweizer und dem Champions League Halbfinalrückspiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund. Nach dem Hinspiel stand es 1:0. Jetzt steht es in der Nachspielzeit des Rückspiels wieder 1:0 für den BVB. Wir schalten live in die Schlussminuten mit Reporter Marc Eschweiler in Paris.
Weltklasse Auftritt von Mats Hummels. 50. Minute. Er köpft das Tor bei einer Ecke von Julian Brandt und hinten ist er so unfassbar gut heute Abend, dass man sich das einfach einrahmen müsste normalerweise. Jetzt Kontersituation für Borussia Dortmund. Der andere Routinier, der Unvollendete, Marco Reus, hat seinen Abschied vom BVB angekündigt. Oh, mit dem Henkel-Pokal aus der Champions League im Gepäck wäre das natürlich ein ziemlich cooler Abschied. Dortmund ist nur noch anderthalb Minuten vom Finale entfernt. Ich sag's gern nochmal, Paris Saint-Germain braucht 2 Tore. Ein Gegentor wäre noch egal für Borussia Dortmund. Dann hätten sie nach dem 1-0 im Hinspiel hier mit dem 1-0, mit dem 1-1 auch das Finale klar gemacht. Nochmal Paris, nochmal über Barcola und Felix Metscher eben eingewechselt, arbeitet jetzt auch mit nach hinten. Lee eingewechselt für PSG im Halbfeld, geht nochmal ins Dribbling. Aber er findet keine Anspielstation, weil hinten die gelbe Wand wieder steht im Strafraum. Dembélé jetzt mal mit einem öffnenden Ball, geht ins Dribbling und verliert das Zweikampfduell. Gegen wen? Gegen Mats Hummels. Absolut überragend, wie der Mann mit der Rückennummer 15 da heute Abend verteidigt und vorne das Tor köpft. Nochmal PSG und wieder Metscher da hinten mit aller Energie und die nächste Konterchance von Dortmund, aber die wollen gar nicht mehr kontern. Leute, noch 30 Sekunden, das reicht. Paris kann hier nichts mehr machen. 2 Tore, niemals. Einwurf nochmal für Paris in der eigenen Hälfte, zurück zu Torwart Donnarumma. Und jetzt kriegen sie vielleicht nochmal einen Angriff, aber der wird ihnen ja nichts mehr bringen. Dortmund führt hier 1-0, 2-0 im Gesamtklassement. Die Uhr tickt runter. Gleich gibt es einen historischen Schlusspfiff hier im Prinzenpark von Paris. Einmal noch Mbappé läuft allein aufs Tor zu und stolpert. Das ist sinnbildlich für Paris. Ja, Finale! Das Spiel ist aus. Steht im Finale der Champions League zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte. Und jetzt rennen sie alle, aber auch wirklich alle in Schwarz-Gelb von der Trainerbank, vom Platz in die Fankurve zu ihren 2000 mitgereisten Fans. Entsetzen links von mir bei den rot-blauen Fans von PSG. Grenzenloser Jubel in der Fankurve von Borussia Dortmund. 2000 hier.
Ja, das kann man natürlich verstehen. Borussia Dortmund damit das erste deutsche Team von 3 möglichen, die in dieser Woche in ein Europapokalfinale einziehen können. Dortmund hat es jetzt geschafft. In der zweiten Liga hat es heute ein Nachholspiel gegeben mit schweren Folgen für den VfL Osnabrück. Durch die deutliche Niederlage gegen Schalke 04 ist der Abstieg der Osnabrücker besiegelt. Der Schalker ist abgewendet. Burkhard Tillner.
Der FC Schalke 04 sicherte sich mit einem überzeugenden Auftritt beim 4:0-Erfolg über den VfL Osnabrück den Zweitliga-Klassenerhalt und schickt die Lila-Weißen damit in die dritte Liga. Von Beginn an dominierte Schalke nach Belieben. Osnabrück bot reichlich Abwehrfehler an, die Topp und Karaman mit ihren Treffern zum Pausenstand von 0:2 nutzten. Nach dem Wechsel kein anderes Bild. Osnabrück blieb chancenlos, Schalke drückte weiter, nutzte aber nur noch 2 von zahlreichen Chancen durch Uedraogo und erneut Top zum hochverdienten 0:4.
Bei der Italien-Rundfahrt der Radprofis stand heute die 4. Etappe an und die lief richtig gut für einen Sprinter aus Deutschland. Phil Bauhaus hat seinen ersten Etappensieg beim Giro nur ganz knapp verpasst. Holger Gerska.
Es war ein starkes Finale, das Phil Bauhaus auf dem letzten Kilometer dieser Etappe fuhr. Mit Platz 3 bewies der Sprinter aus Bocholt einmal mehr, dass er zur Weltelite der schnellsten Radprofis gehört. Wie schon im vergangenen Jahr bei der Tour de France fehlte erneut nicht viel zum ganz großen Erfolg. Den Etappensieg feierte nach einem sehr langen Sprint Jonathan Milan, der schon im vergangenen Jahr das Sprintertrikot des Giro bejubeln konnte. Der Italiener feierte 2021 seinen größten Erfolg als Olympiasieger im Bahnvierer, damals an der Seite von Filippo Kuganna, der in diesem Etappenfinale mit einem spektakulären Ausreißversuch zum großen Gegenspieler wurde. Im rosa Trikot des Gesamtführenden bleibt der Slowene Tadej Pogacar.
Und an diesem Tag hat es auch eine traurige Meldung gegeben. Ein weiterer ukrainischer Sportler ist im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine getötet worden. Es geht um den zweimaligen Europameister im Gewichtheben und Olympiateilnehmer von 2016, Oleksandr Peleschenko. Andrea Schildke berichtet.
Oleksandr Peleschenko sei am Sonntag im, Zitat, Krieg mit dem Feind gefallen, teilt das Nationale Olympische Komitee der Ukraine über Facebook mit. Der Gewichtheberverband des Landes veröffentlicht die Nachricht von Peleschenkos Tod zusammen mit einem Foto des Verstorbenen, das ihn in Uniform zeigt. Nach Angaben des ukrainischen NOKs hatte sich Oleksandr Peleschenko bereits in den ersten Tagen der russischen Invasion den Streitkräften der Ukraine angeschlossen. Der zweimalige Europameister hatte seit seinem zweiten positiven Dopingtest vor 6 Jahren keinen Wettkampf mehr bestritten. Laut einem Bericht des englischen Guardian ist Peleschenko der erste ukrainische Olympiateilnehmer, der im russischen Angriffskrieg gestorben ist. Er wurde 30 Jahre alt. Für den Verein Athletes for Ukraine und seinen Vorsitzenden Jens Steinigen ist der Tod von Oleksandr Peleschenko ein, Zitat, weiterer Verlust für die Welt des Sports, der kaum zu ertragen ist. Jens Steinigen, Biathlon-Olympiasieger von 1992, spricht von 456 ukrainischen Sportlern und Trainern, die durch den russischen Angriffskrieg getötet worden sind. 516 Sportstätten in der Ukraine seien zerstört worden. Athletes for Ukraine organisiert seit seiner Gründung vor mehr als 2 Jahren Benefiz-Sportveranstaltungen und mit dem Erlös und Sachspenden Hilfslieferungen in die Ukraine. Aus Anlass des Todes von Oleksandr Peleschenko übt der Verein erneut Kritik am Internationalen Olympischen Komitee. Das IOC hatte entschieden, dass Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus als sogenannte neutrale Athleten unter besonderen Bedingungen bei den Spielen von Paris starten dürfen. So schaffe das IOC die Voraussetzung dafür, dass Erfolge russischer Athleten weiter für die Kriegspropaganda genutzt werden könnten, begründet Jens Steinigen die Kritik. Bei diesem Vorhaben dürfe Russland nicht unterstützt werden.
Im italienischen Sport erhitzt gerade eine Sache die Gemüter, die nicht mit sportlichen Ergebnissen zu tun hat. Italiens Regierung plant eine neue Aufsichtsbehörde im Fußball. Die soll die wirtschaftlichen Aktivitäten der Clubs regulieren. Nikolaus Nützel.
Von einem Schock schrieb die auf Sportthemen spezialisierte Tageszeitung Tutto Sport, als vor kurzem Pläne der italienischen Regierung bekannt wurden, eine neue Behörde einzurichten. Sie soll kontrollieren, wie die Clubs im italienischen Profifußball und Basketball wirtschaften. Und nicht nur schockiert, sondern auch ausgesprochen verärgert sind die Spitzen der italienischen Sportverbände. Sie warnen vor einer Einmischung der Politik in den Sport und pochen darauf, dass das aktuelle System einer Selbstkontrolle beibehalten wird. Derzeit begutachtet eine Kommission innerhalb des italienischen Fußballverbands, ob das Finanzgebaren der Clubs seriös ist oder nicht. Doch nach Ansicht von Italiens Sportminister Andrea Abodi kommt diese Kommission ihrer Aufgabe nicht ausreichend nach. Die Steuerschulden der Fußballclubs hätten sich alleine in den vergangenen 2 Jahren auf mehr als 100 Millionen Euro aufsummiert, erklärte der Parteilose im italienischen Radio. Die italienischen Sportverbände halten dieses Argument für vorgeschoben. Nach einer Sondersitzung gestern Abend kündigten der Chef des italienischen Fußballverbandes Gabriele Gravina und der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Giovanni Malagò entschiedenen Widerstand gegen das Projekt an und forderten von der Regierung direkte Gespräche.
Mitte Juni steigt das Finalturnier in der Handball-Champions League und diesmal sind für dieses Final Four in Köln 2 deutsche Teams qualifiziert. Seit heute ist bekannt, wie die Paarungen fürs Halbfinale aussehen. Thorsten vom Wege mit den Einzelheiten, nicht nur bei den Männern, sondern auch beim Turnier der Frauen.
Titelverteidiger SC Magdeburg trifft im Halbfinale der Handball-Champions League auf den dänischen Vertreter aus Aalborg. Das ergab die Auslosung in Budapest. Im zweiten Halbfinale muss sich der deutsche Meister THW Kiel mit Champions-League-Rekordsieger FC Barcelona auseinandersetzen. Die beiden Vorschlussrundenpartien steigen am 8. Juni im Rahmen des Final-Four-Turniers der Männer in Köln. Mit dem THW und dem SCM kamen so zum ersten Mal nach 10 Jahren wieder 2 Mannschaften aus der Handball-Bundesliga in die Endrunde der Champions League. Ausgelost wurden auch die Halbfinalpartien bei den Frauen, deren Final Four ja eine Woche vor den Männern in Budapest stattfindet. Dabei trifft der deutsche Meister aus Bietigheim, der zum ersten Mal am Finalturnier teilnimmt, auf den französischen Vertreter aus Metz um die deutsche Nationalspielerin Alina Greiß-Seels. Das zweite Halbfinale bestreiten Team Esbjerg aus Dänemark und Jör aus dem Gastgeberland Ungarn.
Und das war's auch schon wieder mit Sport aktuell an diesem Dienstag. Danke Ihnen fürs Zuhören. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Tschüss.